Podcast.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu Folge 80 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute am 13. März, mal einen Tag früher, warum auch nicht. Ja, und deswegen freue ich mich heute besonders, meinen Kollegen begrüßen zu dürfen, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Und hallo, liebe Zuhörerinnen, und ich grüße in Berlin Tilman Lucke. Ja, ich hatte hier heute schon Panik, weil Tilman war 5 Minuten zu spät zur Videokonferenz. Das kenne ich nicht. 5 Minuten, das mag euch wie nichts vorkommen, vor allem wenn ihr uns aus Berlin zuhören solltet. Aber für Tilman ist das quasi also ein halber Tag.
Genau, also das ist 0,00001 Weselski. So kann man es
so
ungefähr.
So.
So kann man es sagen. Sehr schön.
Und warum wir heute schon am Mittwoch, kann ich ganz einfach sagen. Wir hätten eigentlich gestern, wir haben mal Dienstagsdienstberatung im Kabarett, das mussten wir aber verschieben. Und heute ging auch nicht. Also machen wir das morgen zu unserer eigentlichen Podcast-Aufnahmezeit. Dann habe ich den Tilman gebeten. Und der ist ja manchmal flexibel.
Ja, und früher ist immer besser als später aufzeichnen.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Obwohl diese Woche haben wir nicht allzu viel. Es ist zwar wieder Plenarwoche, Bundestagswoche. Und die erste Bundestagswoche quasi mit dem neuen Bundestag, mit dem neu gewählten Berliner Bundestag. Also eine Person weniger.
Genau.
Und
übrigens, fällt mir gerade ein, früher ist immer besser als später, stimmt nicht immer. Zum Beispiel haben wir mal die Einlasszeiten im Kabarett geändert. Und zwar im Sommertheater ganz speziell, da haben wir ja sonst immer um 9 angefangen. Mhm. Und seit letztem Jahr fangen wir um 8 an. Und unsere größte Panik war, dass das manche, die immer schon um 9, ich meine immerhin seit 11 Jahren um 9 kommen, dass sie das nicht mitgekriegt haben und dass die sozusagen, und dann kommen die ja eine Stunde zu spät.
Ja,
dann läuft das Stück ja schon eine Stunde. Nein, wir haben sehr explizit beim Eintritts, bei uns beim Verkauf immer sehr explizit darauf hingewiesen, dass es um 8 losgeht. Und wenn du übers Internet bestellt hast, musstest du einen Haken setzen, dass du die Einlasszeit bestätigt
gelesen
hast.
Und verstanden habe.
Genau.
Ja, ist gut. Kann man also klar, es ist immer, wenn man jetzt jahrelang so Stammkunden hat und so,
genau.
Und die sagen, ja, ich bestelle auch nicht mehr vor, ich komme eben einfach,
yeah,
und so, dann kann das durchaus mal sein. Ich finde auch, so eine einheitliche Zeit ist immer ganz gut. Beim Zungenspitzer immer 19 Uhr, weil ich finde tatsächlich, das ist die beste. Wir können uns jetzt mal eine Folge lang über ideale Einlasszeiten unterhalten.
So.
Weil 19 Uhr ist tatsächlich für mich immer die beste, auch für jeden Wochentag. Ich finde, klar, am Sonntag will man ein bisschen früher, am Samstag ein bisschen später, ja, und der Kompromiss wäre halt tatsächlich auch was Rundes, nicht irgendwie Uhr 30 oder so. Das finde ich auch immer ein bisschen. Warum
naja,
eigentlich?
Ja,
könnte man auch Uhr 15, so wie Primetime im Fernsehen machen.
Naja, wir haben, also Zwickmühle, wo wir angefangen haben, die haben immer 20 Uhr angefangen, also machen die heute noch, also 20 Uhr, die fangen 20 Uhr an. Und das war uns aber, da wir beide über Kinder verfügten, oder zu dem Zeitpunkt zumindest mein Bruder, war uns 20 Uhr tatsächlich zu spät. Also da wären wir ja erst sozusagen, also wären wir eine halbe Stunde später zu Hause und da wäre nächsten Tag wieder früh raus. Und 19 Uhr ist aber in der Woche zu früh.
Mhm.
Weil manche erst um 18 Uhr von Arbeit kommen. Und dann wird das ja sowieso knapp. Und dann haben wir uns auf diesen Kompromiss 19:30 Uhr geeinigt. Was wir jetzt immer gemacht haben, wir haben ja sonntags immer 17 Uhr gespielt, das haben wir jetzt auf 15 Uhr vor. Das ist jetzt ein Experiment, was läuft. Weil im Prinzip, wenn du nachmittags ins Kabarett gehst, gehst du nachmittags ins Kabarett. Das ist egal, ob 17 Uhr oder 15 Uhr. Aber gastronomisch war das immer schwierig. Weil um 17 Uhr bestellt da keiner mehr Kaffee und Kuchen, aber auch noch nichts zum Abendbrot. Das heißt, jetzt haben wir mal auf 15 Uhr hochgezogen, damit wir wenigstens Kuchen verkaufen. Ich bin mal gespannt.
Mhm. Ja, stimmt. Also an was man alles denken muss.
Ja.
Das ist auch übrigens interessant, diese, also 20 Uhr ist ja in Deutschland einfach die Zeit auch für die Tagesschau, obwohl die inzwischen gar niemand mehr, ich weiß nicht, wann ich die Tagesschau zuletzt linear geschaut habe, weil ich die immer...
Es ist aber nach wie vor die quotenstärkste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen.
Mhm.
Apropos Quoten, zweitquotenstärkste ist...
Wort zum Sonntag? Nee.
Nein, Nachrichtensendung, wirklich, also tägliche
Nein,
Nachrichtensendung.
So wahrscheinlich RTL oder was?
Genau,
ja.
Und RTL aktuell. Und Peter Klöppel geht jetzt in Rente.
Okay.
Ich muss ja sagen, Peter Klöppel habe ich persönlich eine ganze Menge zu verdanken, weil ich mit RTL aktuell tatsächlich angefangen habe, in meinem Leben Nachrichten zu gucken. Und irgendwann reichte mir das nicht mehr. Und dann ging ich zur Tagesschau über. Also da war ich 15 oder so. Also ich habe immer RTL aktuell geguckt, weil das war, ich sag mal, kindgerecht aufgearbeitet. ist ja von den Privaten nach wie vor die beste Nachrichtensendung, das muss man einfach sagen. Also da können ja NTV und so und Welt und wie sie alle heißen und auch Sat.1 News, obwohl das immerhin Marc Bator ist, der ja eigentlich auch von Tagesschau, auch von der Tagesschau kommt, ist RTL aktuell von den Privaten schon die beste Nachrichtensendung. Sie haben ja auch das langjährigste Team und das merkst du ja auch. Also VW zum Beispiel ist ja, gehört ja auch zu den besten Automarken der Welt, einfach weil die seit 100 Jahren Erfahrung im Autobauen haben oder Daimler-Benz. Das merkst du einfach. Mhm. Tesla ist da schon schwieriger.
Ja, aber tatsächlich, also Nachrichten, ich kenne zwei, die haben bei NTV mal, also nicht am Fernsehen, sondern eben in der Werbeabteilung gearbeitet und die hatten, das war ja so ganz klein, NTV, in den 90er Jahren wurde das aufgemacht, in Berlin, also da war damals noch niemand in Berlin und damals ist auch einer aus der ARD gewechselt, Peter Steisch hieß der, Korrespondent, wurde dann eben zum Chefsprecher oder zum Nachrichtensprecher, zum einzigen und den haben sie immer dann, zu einer bestimmten Uhrzeit haben sie den immer im sogenannten Studio 3 angetroffen, das war die Kneipe gegenüber. Also,
mhm. Naja.
So, naja, jedenfalls, aber NTV tatsächlich... Ist ja,
Entschuldigung, sag du.
Die Anfangsurzeit, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die heute Sendung ist ja die große offizielle Konkurrenz, wenn es nicht RTL aktuell genau. Gäbe. Und die sind ja immer 19 Uhr. Allerdings war das auch nicht immer so, sondern bei der Gründung des ZDF haben die 19.30 Uhr angefangen. Aber da, das
so
war ja.
Kenne ich das auch noch. Also genau. Ich muss sagen, heute habe ich nie geguckt, also in den 80ern. Und da kenne ich es noch mit 19.30 Uhr, deswegen überrascht mich 19.30 Uhr.
Von der aktuellen Kamera meinst du? Nee.
Nee, heute war auch in den 80ern noch 19.30 Uhr, weil ich das immer bei meiner Oma geguckt habe, weil die auf dem Land wohnte und zu DDR-Zeiten war das so, du brauchtest, um das ZDF zu empfangen, brauchtest du einen sogenannten Konverter. Das heißt, du hattest zwar die Antenne auf dem Dach und nein, damals haben die nicht mehr kontrolliert, in welche Richtung die Antenne steht. In 80ern war das schon nicht mehr so schlimm. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber wer in Grenznähe wohnte, wenn die Antennen Richtung Osten ausgerichtet waren, also Richtung Berlin quasi, dann war es okay, dann hat man DDR-Fernsehen geguckt, wenn die Antenne Richtung Westen ausgerichtet war, dann wollte man wohl Westfernsehen empfangen. Das wurde kontrolliert, deswegen ging man irgendwann dazu über die Antennen, das muss man jetzt den jungen Leuten auch wieder erklären, früher hatten die Menschen Antennen auf dem Dach, womit die Fernsehen empfangen haben. Die Leute dann begannen, die Antennen unters Dach zu stellen. Egal, ARD hast du auch problemlos gekriegt, auch N3 bei uns oder NDR, aber ZDF, da brauchtest du einen sogenannten Konverter, weil Paul Seekamp, das hat damit irgendwas zu tun. Und da dieser Konverter dann aber den Empfang von ARD störte, guckten wir, wenn wir Westnachrichten gucken, bei meiner Oma immer heute, in den 80ern. Und daher weiß ich das, heute ging immer 1930 los.
Ja, also Wikipedia ist da anderer Meinung. Seit 1973 ist der Sendungsbeginn tatsächlich 19 Uhr und davor haben sie immer mehr hin und her experimentiert, also 1945 und so weiter, alles okay. Mögliche war mal drin.
Ja, ich war jung, dann habe ich das wohl falsch im Gedächtnis.
Ja, aber die aktuelle Kamera war ja immer 1930 und das war ja manchmal auch so, dann hat man im Kindergarten die Kinder gefragt, wann gucken denn deine Eltern Nachrichten oder welche Form haben die Uhrzeiten, quasi diese 12 Markierungen genau.
Striche oder Punkte,
auf der Fernsehuhr?
Alles Quatsch. Alles also habe ich zumindest nicht mehr erlebt, sagen wir mal so. Und kann sein, dass es in 15, 16 und 17 Jahren, als meine Eltern zur Schule gegangen sind. Das Lustige war, mein Vater, der hat mit Kinderkabarett angefangen, also 1961. Und die waren, weil sie das erste und im Prinzip auch einzige Kinderkabarett der DDR waren, waren die öfter mal auch im sogenannten DFF, also im Fernsehen der DDR, und zwar insgesamt 9 Mal, meistens so in Kindersendungen, aber manchmal auch so in Erwachsenensendungen. Zum Beispiel hatte mein Opa hatte für meinen Vater so ein Lied geschrieben, da ging es um FC-Aufbau, also das war der Vorläufer des ersten FC Magdeburg. So, wenn Aufbau spielt, dann zittert die Familie so lustig. Und das ging ins Erwachsenenfernsehen und dann gab es auch irgendeinen Sketch. Dann spielte mein Vater zusammen mit Mädchen und der endete mit immer auf die Kleinen. Immer auf die Kleinen. So, und dieses, das Gegenteil vom Schwarzen Kanal war nicht Kennzeichen D, sondern davor.
Das ZDF-Magazin.
Genau. Das, also wo die Uhren Osten hetzen, ne?
Ja.
So. Und in dieser Sendung wurde dann irgendwie über die DDR berichtet und der Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen von meinem Vater genommen, wie der sagte, immer auf die Kleinen. Und das Lustige war, das war das letzte Ding von der Sendung und dann blieb das Standbild von meinem Vater als 8-Jährigen oder so stehen. Und darüber lief der Abspann. Wie gesagt, im ZDF. Am nächsten Tag kam, natürlich hat mein Opa das auch gesehen und mein Vater, natürlich haben wir das, haben die das gesehen. So. Am nächsten Tag kam mein Opa auf Arbeit. Übrigens, Stammer Parteisoldat, arbeitete in der Stadtverwaltung im sogenannten Stadtkabinett für Kultur. Sprich, ein wirklich roter Laden. Mein Opa kam auf Arbeit und alle quatschen ihn noch. Mensch, Erich, wir haben deinen Jungen im Fernsehen gesehen. Wo klar war, wie jetzt? Ich nicht. Ich gucke ja keinen Westfernsehen. Natürlich haben es alle gesehen. Natürlich haben es alle gesagt. Aber so war mein Vater sogar als 7- oder 8-Jähriger sogar schon mal im Westfernsehen. Was eine kleine Sensation war. Keiner durfte zugeben, dass er es geguckt hat.
Ja, aber das ist halt auch so typisch DDR gewesen, dieses Schein und Sein oder Anspruch und Wirklichkeit, und irgendwann hat man es halt aufgegeben, wie du gesagt hast, also die Antennen zu kontrollieren, das war irgendwann auch egal, weil ja.
Ich war 11, als die Wende war, ich kann das nicht mehr so genau nachvollziehen, aber ein Freund von meinem Vater, der Philosophie studierte und auch Philosophie dann an einer Hochschule lehrte, an einer pädagogischen Hochschule, erzählte mal, dass sie halt ein Philosophieseminar macht, und Philosophie zu DDR-Zeiten hieß halt Marxismus, Leninismus, dann Thesen durchdiskutierten im Seminar, dann rausgingen zur Raucherpause, sich gegenseitig erzählten, was für Blödsinn die da eigentlich gerade besprochen haben, dass das hinten und vorne nicht funktionieren kann, wieder ins Seminar gingen und da die Thesen weiter diskutierten. Die gleichen Leute!
Ja, es ist wie was man sich manchmal aus dem Bundestag erzählt, wenn die Leute sich beharken im Plenum und vielleicht auch im Ausschuss, aber ansonsten dann.
Na, ist ja gerade Sitzungswoche. Hast du was geguckt? Nö. Ist irgendwas Spannendes passiert?
Nee, also die Sitzungswoche ist eigentlich, also das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die jetzt die ausgetauschten Abgeordneten von der Berliner Wahl quasi. Habe ich das schon gesagt? Nö. Das war ein Vorgespräch. Also die neuen Abgeordneten quasi sind jetzt im Bundestag seit dieser Woche auch drin und die alten nicht mehr. Ansonsten gibt es wieder eine same procedure as every week, einen Taurus-Antrag der Unionsfraktion. Also ist aber leider die Fraktionsdisziplin spricht dagegen, dass dieser Antrag Erfolg hat.
Was mir gerade einfällt, siehst du, das ist mir völlig aus dem Gedächtnis gerutscht, da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ich hatte gestern mit meinem Ortsverein Wahlversammlung, und zwar Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahl. Und ich habe mich nicht aufstellen lassen.
Schade.
Aber ja, ich habe einfach, das Problem ist, ich müsste ja jetzt quasi spätestens im nächsten Monat, müsste ich schon den Termin, also den Spielplan für September, Oktober fertig machen. Und ich kriege jetzt noch keinen Sitzungskalender fürs zweite Halbjahr. Und den würde ich auch wahrscheinlich auch im zweiten Halbjahr nicht kriegen. Das ist hier in der Egener Mulde immer alles ein bisschen schwierig. Das Lustige war aber, das ist wirklich eine krasse Geschichte. Also, wenn wir das gleich kurz einschieben, also wir stellten Kandidaten auf, also für den Kreistag, die wurden schon aufgestellt, die werden nur auf dem Kreisparteitag jetzt noch bestätigt. Aber dann, wie gesagt, für die Verbandsgemeinde, das haben wir ja schon mal geklärt, das ist sozusagen von allen 8 Gemeinden hier die überordnete Verwaltung. Das ist aber so ein Zwischenprodukt zwischen Verwaltung und politischer Einheit, das nennt sich Verbandsgemeinde, also keine Verwaltungsgemeinschaft.
Wer dazu mehr hören will, der muss vor ungefähr ein paar Wochen haben wir darüber ausführlichst gesprochen.
Und für die Gemeinderäte von 5 verschiedenen Gemeinden, was nicht ganz stimmt, sondern von 4, weil in Borne hat die SPD keinen Kandidaten, also da stellen wir keinen auf. Aber in Egeln, in Wolmersleben, in Börderau und in Börderhake. So. Und das hat alles in allem 2 Stunden gedauert. Weil wir waren uns, sowohl für den Verbandsgemeinderat, da stellen wir 11 auf die Liste, als auch für die einzelnen Gemeinden, das schwankt so ein bisschen zwischen 4 und 6. Das ist alles völlig okay. Wir waren uns komplett einig. Im Prinzip hätten wir Listen auf den Tisch legen können. Wir mussten ein bisschen noch auf die Listenplätze bei Manfred Püchel zum Beispiel als verdienter ehemaliger Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt. Der kam natürlich entweder auf Platz 1 oder Platz 2, je nachdem Verbandsgemeinde und so weiter. Das war auch völlig okay. Hatte auch keiner ein Problem mit. Das war alles. Das heißt, wir hätten die 5 Listen, die wir quasi ausgewählt auf den Tisch legen können, dann sagen können, okay, nimm mal Manfred hier noch auf 1 oder nimm mal Manfred auf 2, Jugend nach vorne oder irgendwas. Wir haben auch eine Menge Frauen dabei, das muss man wirklich sagen, dafür, dass das eigentlich so ein Altherrenverein ist, wo ich mit zu den Jüngsten zähle, was schon ein Unding ist. Ja. Also stimmt nicht ganz, sagen wir mal, ich liege im guten Mittelfeld. So, also ist schon okay. Und dann hätten wir alle sagen können, sind wir damit einverstanden? Können wir das so rausgeben? Ja, nein, es muss geheim abgestimmt werden. Ich musste dafür unterschreiben, weil ich nicht angetreten bin, brauchst du mal einen Ortsverein, der sozusagen dann mit seiner Unterschrift bestätigt, dass alles korrekt abgelaufen ist. Und da mal ein Kompliment an unseren Bernd, der das wirklich sehr gut gemacht hat, unser Ortsvereinsvorsitzender. Und dann haben wir, also diese ganze Chose hätte eine Viertelstunde dauern können, weil wir uns alle einig waren.
Ja.
Weil wir sowieso wissen, dass die SPD dies Jahr beim Kommunalwahl nicht viel reißen kann. Wenn überhaupt wer reinkommt, dann aufgrund seiner Persönlichkeit, aber nicht aufgrund der Parteizugehörigkeit. So, wir waren uns alle einig. Viertelstunde hätte, es hat 2 Stunden gedauert, weil für jede Liste, wir waren nun schon so weit, dass wir nicht über jeden einzelnen Listenplatz abgestimmt haben, sondern einen Stimmzettel mit so und dann konnten wir mit einem, das ging schon alles, also so, dass das einigermaßen funktioniert hat. Dann musste Verbandsgemeinderat, 4 Gemeinden, jede Gemeinde einzeln abgestimmt, mit Stimmzettel ausgezählt. Gott sei Dank sind wir nur 11 Mitglieder oder zumindest 11 Anwesende gestern. Musste das ausgezählt als dann und dann ging die also das hat 1 Stunde gedauert und dann ging die Protokollscheiße los. Da musste nämlich jeder sich eintragen, Geburtsdatum, Schwanzlänge, was da alles reingehört, mit den abgestimmt, muss das ins Rathaus getragen werden, da musste ich sämtliche Protokolle gegenzeichnen, dass das alles korrekt abgelaufen ist. Ich war also um 8.45 Uhr ging das los, um 9:30 Uhr war ich zu Hause.
Ja, das ist Deutschland.
Genau. Das ist und da habe ich, das lustigerweise, unser Ortsvereinsvorsitzender, der Bernd, der ist selbstständiger Systemingenieur, also macht viel Computersoftware und so. Theoretisch ist es doch möglich, müsste doch möglich sein, einfach seinen Personalausweis zu nehmen, mit dem Chip in irgendeinen Computer zu stecken und dann ist alles, also dann hätte man diesen Protokollscheiß schon mal nicht. Weil die Bestätigung hast du ja auf dem Personalausweis, dass du bist. Du steckst rein, tippst noch ein, bab, erledigt. Nein, das ist in Deutschland nicht möglich.
Ja, aber das. Genau, das ist nicht erlaubt, dass der Staat Daten von einem bekommt, die er schon hat. Also so kann man sagen.
Das ist ja, ich musste jetzt zum Beispiel auch für diese Grundsteuer, die haben doch hier in Sachsen-Anhalt die Grundsteuer geändert. Und da mussten unsere Grundstücke neu bewertet werden fürs Finanzamt. Nun hätte das Finanzamt sich einfach bei den Gemeinden melden können. Also Finanzamt Staßfurt ist für uns zuständig. Also so Öhringen-Waldbach kannst du sagen, ist das ungefähr. Finanzamt Staßfurt ist für uns zuständig.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, für alle Hörer in ganz Deutschland. Also Öhringen-Waldbach ist der Maßstab.
Genau, der Maßstab für alles.
Ja.
Nein, also Kreisstadt und
so wie Erde,
kleine
Mond,
Kleinstadt.
Oder Mund, Erde, Öhringen-Waldbach, so kann man es.
Genau, oder Staßfurt Egeln, genau. Ja. So, und die hätten einfach nur mit der Stadtverwaltung Egeln telefonieren müssen, hätten sich die Grundbuchdaten anfordern müssen oder mit dem Grundbuchamt den Anschluss nehmen, hätten sich die Nein! Dazu ist das Finanzamt nicht in der Lage, weil das alles in Papierform, also gut, muss ich sagen, das ging digital, also mussten wir uns alle ein Elster-Formular zulegen, was über das Finanzamt, also dass du online mit dem Finanzamt kommst und dann mussten wir persönlich unsere Grundbuchauszüge raussuchen und mussten alles beim Finanzamt eintackern, damit die Grundsteuer B neu berechnet werden kann.
Ja.
Theoretisch wäre das ein Mausklick gewesen, dass man sagt, bitte alle Grundstücke aus Egeln anfordern, dann werden die per E-Mail die Grundstücksbesitzer angeschrieben, sie sind so, zack, erledigt. Ich kriege vom Abwasserzweckverband, von der EVM, also hier von Avacon, also Strom, Müll, kriege ich immer noch Papier. Warum?
Das, ja, also das mit dem Papier ist ja nur die Konsequenz, oder ist ja nur, also das wäre ja nicht schlimm, wenn sozusagen der Staat mit sich selber ordentlich kommunizieren würde. Also genau. Wenn man nur noch die Post kriegt, die einen dann auch wirklich betrifft, wo man dann auch wirklich einen Unterschied machen kann. Also es ist ja nicht so, dass du die Wahl hättest, beim Grundbuchamt irgendwas anzugeben, was weiß ich, betrügen oder so, könnte man wahrscheinlich sogar, würde nie auffallen, weil es Datenschutz, ja, der Staat muss einen ja davor schützen, dass er die Daten kriegt, die er schon längst hat. Also genau. Das ist halt, ja, ich denke auch, neulich musste ich mir eine beglaubigte Kopie meines Ausweises machen lassen. Und allein das ist ja schon ein Gedanke, der extrem absurd ist. Warum gibt es beglaubigte Kopien? Der Staat, also es geht ja nur, es sind alle möglichen Staaten, man dürfte theoretisch auch in ein Schulsekretariat reinlatschen und sagen, Sie, Kraft Ihres Amtes, können Sie mir das mal unterschreiben, dass es mein Ausweis ist auf der Kopie und so weiter. Das heißt, der Staat beglaubigt, das ist ja auch so ein schönes Wort, er glaubt, dass der Ausweis nicht gefälscht ist auf der Kopie. Manchmal muss man die Kopie noch selber vorher anfertigen, mitbringen, sonst kostet es 1 Euro oder eine schöne Gebühr, Kopiergebühr. Und dann geht es zurück, statt dass man einfach sagt, okay, wir haben hier irgendwie zentral. Es gibt ja Sachen, für die man ja diesen Ausweis braucht. Ich könnte ihn ja nicht verweigern. Ich kann ja den Leuten, für die ich das dann brauche, nicht sagen, oh, Datenschutz, die dürfen meinen Ausweis nicht sehen. Also das geht dann nicht. Ja?
Also es ist also, darf man fragen, wofür du das brauchtest?
Also das hat etwas zu tun im Zusammenhang mit Fördergeld für den Zungenspitzer. Also das ist tatsächlich...
Und da ist eine beglaubigte Ausweiskopie, damit du keine Fördergelder stiehlst oder was?
So in der Art, ja. Also, es ist
also, weil ja immer viele über Bürokratie diskutieren. Die Bürokratie in Deutschland ist doch nur deshalb so überbordend hoch, weil man immer die Missbrauchsfälle ausschließen will.
Naja, und
man
das Schlimme ist doch, die werden ja nicht ausgeschlossen. Das heißt, ein Ausweis ist ja viel zu leichter oder ist ja überhaupt fälschbar, wenn der Bürger ins Spiel kommt. Wenn jetzt die staatlichen Stellen sich gegenseitig die Ausweisdaten zuschanzen würden, dann hätte der Bürger ja überhaupt keine Möglichkeit, so wie früher im Schülerausweis, einfach mal sozusagen statt 1984 dann irgendwie das Alter zu ändern in 1884 oder so, dass man irgendwo reinkommt. Also das heißt, die Fälschung, die geht ja nur dann, wenn der Bürger quasi dazwischen geschaltet wird. Und das heißt, die Sicherheit ist eben überhaupt nicht da.
Naja, und aber darum ist in Deutschland alles so super, oder wenn du Fördermittel beantragst, oder was halt auch krass ist, also es ist ja, also deutsche Bürokratie ist ja immer der Beweis dafür, dass gut gemeint und gut gemacht unüberbrückbare Gegensätze sind. Zum Beispiel, dass wenn eine öffentliche Ausschreibung ist, dass immer drei Angebote eingeholt werden müssen. Das hast du ja auch schon erzählt bei deinem Zungenspitzer-Festival. Und das Günstigste muss genommen werden. Ja. Es sei denn, du kannst schlüssig begründen, warum du das Günstigste nicht nimmst. Und dem möchte man natürlich Korruption vorbeugen, das kann ich verstehen. Damit zum Beispiel, wenn in Egeln eine Ausschreibung fürs Rathaus, eine neue Elektroinstallation, ist klar, dass wir Elektrofirma Bartholomäus nehmen würden, wenn wir keine Ausschreibung machen würden. Weil das nun mal der örtliche Elektriker ist. Aber was ist mit Firma Kaczmarek zum Beispiel? Nee, die sind keine Elektriker. Ist ja auch egal. So, und das ist das Problem. Und darum gibt es das. Und das ist aber so ein bürokratischer Aufwand, weil nämlich der Unterlegene dann theoretisch dagegen klagen kann. Und das führt zum Beispiel dazu, dass öffentliche Aufträge immer teurer werden.
Ja. Ja, also wenn sozusagen diese Ausschreibungen dann auch nicht rechtssicher sind, zumindest nicht, dass die Klage, also dass dann überhaupt einer klagen kann, heißt ja, dass da irgendwas vielleicht nicht ganz toll ist. Und
die können ja so gut wie nie rechtssicher sein, weil, ich meine, unser Verbandsgemeinde Bürgermeister ist Volljurist. Und zwar mit einiger Berufserfahrung. Der wurde, also bevor er Bürgermeister war, hat er jahrelang bei einer Versicherung als in der juristischen Abteilung gearbeitet. Und der sagte auch mal irgendwann, der kann das nicht verhindern. Du kannst es nicht überblicken und theoretisch ist alles angreifbar. Zum Beispiel hier unsere Busse im Salzlandkreis. Da gibt's alle 10 Jahre eine Ausschreibung. Und das hat immer Firma Haubold aus Hecklingen gekriegt. Nun war der aber auch im Kreis da nicht mehr so beliebt, weil für den klar war, dass er das gewinnt, weil das die einzige große Busfirma war im Salzlandkreis, die überhaupt noch in der Lage war, diesen Busverkehr abzudecken, hat dann immer Firma Winter aus Egeln noch ein paar Linien abgegeben und das wurde alles so untereinander. So, und die letzte Ausschreibung vor inzwischen 5 Jahren hat der verloren. Gegen irgendeine Scheißfirma aus Aschersleben, die dann aber sich Busse aus Bitterfeld mieteten, weswegen aus Egeln auf einmal Busse mit Bitterfelder Kennzeichen fuhren, wo alle dachten, was soll denn der Scheiß jetzt? Die kamen ständig zu spät, die kannten sich nicht aus, die fuhren durch die engen Gassen, obwohl man da mit dem Bus eigentlich nicht lang fährt. Egal.
Ach so, die wussten nicht mal,
die waren ja hier ortsfremd.
Ach so, ja, aber dann, es gibt doch ein Netz, wo man sagt, hier, die Strecke wird gefahren, sofern es keine Baustelle gibt.
Nein, wir haben ja in Egeln sozusagen nur 1 oder 2 Bushaltestellen. Es geht ja nur darum, aus vom Ortseingang Egeln da irgendwie hinzukommen zu der Bushaltestelle. Egal. Jeweils klagte der dann aber dagegen und das zog sich 2-3 Jahre hin. Ende vom Lied. Die Ausschreibung, also den Bitterfeldern wurde das dann auch, oder den Aschersleben, glaube ich, wurde das dann auch weggenommen. Und jetzt hat der Kreis, wie übrigens vor 20 Jahren, wieder den Kreiskraftfahrbetrieb gegründet. Das heißt, jetzt fahren die Busse wieder direkt, jetzt sind die Busse wirklich wieder öffentlich-rechtlich und nicht an ein privates Unternehmen vergeben. Aber das hätte man gleich von Anfang an machen können.
Ja, also es gibt ja für und wider bei so Großaufträgen, wo es wirklich um hunderttausende Euro geht, aber so das Augenmaß zum Beispiel für Kleinigkeiten. Ja,
zum Beispiel das Zungenspitzer-Festival.
Genau, ja, weil so im Bereich von wirklich 3, vielleicht auch 4-stelligen Beträgen, die ausgegeben werden, da ist ja die Marge des Geldes, was vielleicht jemand nicht kriegt oder jemand zu viel kriegt, die ist ja gering, wenn der Gesamtauftrag schon also 4-stellig nur ist, gell? Und je größer, desto mehr. Und dann muss man halt wirklich sagen, der Bürokratie würde es gut tun, wenn es da so Bagatellen gäbe, wo man sagt, der Geld ausgibt, der hat ja auch ein gewisses Interesse dran, dass es sinnvoll angelegt ist. Weil nie alles vom Staat kommt, oder quasi nie, sondern man muss ja immer selber noch was draufgeben. Genau. Also Es ist ja nicht so, dass der Staat sagt, hier, ich zahle dir ein komplettes Zungenspitzerfestival, sondern im Gegenteil, die zahlen und andere. Das heißt, ich habe auch die Motivation, zu sparen oder mit dem Geld sinnvoll umzugehen. Und manchmal, wie du sagst, ist es eben sinnvoll, nicht den billigsten zu nehmen, sondern den zweitbilligsten, weil der schon 10-mal dabei war, der weiß, wie es läuft. Da spart man dann andere Sachen, die nicht in Geld messbar sind, nämlich Zeit.
Seltsamerweise. Naja, und der billigste kann das ja ganz oft auch nicht halten. Stichwort Abellio. Sagt dir Abellio was?
Ja.
Ist also ein Deutsche Bahn-Substitut sozusagen. Und Abellio hat die Linie Magdeburg-Harz, also nach Quedlinburg-Halberstadt und so, in der Ausschreibung damals gewonnen, weil die günstigsten waren. Die waren halt günstiger als die Deutsche Bahn.
Und es klappt nie.
Natürlich nicht. Und die müssen jetzt, und die fordern jetzt auch ständig nach. Und sagen, ja, da haben wir uns aber gefragt, das konnten wir ja nicht wissen, dass wir hier Tarifverhandlungen, kann man ja nicht ahnen. Und dann sagen die, jetzt müsst ihr mehr Geld bezahlen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Streit ausgeht, weil, im Prinzip hätten die Abellio nie nehmen dürfen. Die waren die günstigsten, aber die haben so eine Dumping, das war klar, dass, aber wenn du dann den Auftrag einmal hast, dann kann ja sozusagen, Abellio kann ja das Land erpressen, kann sagen, wenn das nicht zahlt, dann müssen wir die Bahn hier stilllegen.
Genau.
Und so schnell kann die Deutsche Bahn dann auch nicht einspringen.
Ja, und da wäre juristischer Sachverstand viel wichtiger bei sozusagen betrügerischen oder sozusagen, ist ja auch so, deswegen werden ja vor allem Bauprojekte immer teurer, Elbphilharmonie oder so, dass da die Haftung einfach zu schlecht ist. Also wenn klar ist, das Verschulden ja, liegt in der Firma.
Aber fass mal nackt Mann in die Tasche.
Ja, aber wenn eine Firma sagt, so, ich habe jetzt hier eine verschiedene Anzahl an Aufträgen, viele sind privat, die erledige ich viel schneller, private Großfirmen, das mache ich super, und dann kommt der Staat mit einem super Auftrag und da, das lasse ich erstmal laufen. Eine Baustelle hinstellen, zum Beispiel, deswegen stehen ja so viele Baustellen gerade an öffentlichen Straßen oder öffentlichen Bahnlinien, weil da muss dann plötzlich niemand jeden Tag hin und was bauen.
Moment, das ist aber falsch. Also das habe ich jetzt neulich, das habe ich in seriösen Quellen, warum so viele Baustellen sozusagen öffentlich aufgestellt werden, ist, weil dieses Lager für die Barken, das ist voll. Und die müssen die Barken immer irgendwo hinstellen. Deswegen gibt es so viele öffentliche Baustellen, wo nichts passiert. Das ist einfach nur, weil die Barkenlager voll sind.
Das kann ich mir auch vorstellen. Und es werden trotzdem täglich 100.000 neue Barken gedruckt.
Genau.
Obwohl eigentlich das öffentliche Barkenlager, also da wünscht man sich so eine DDR-Wirtschaft, wo die Leute das einfach irgendwo finden und mit nach Hause nehmen. Und,
genau.
Und dadurch reguliert sich der Bestand, ja, wie beim Jagen im Wald, der Bestand, genau, wird reguliert.
Das ist richtig. vielleicht sollte man das auch mit Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern machen, dann könnten wir da ja Tempo 130 hier vielleicht doch nochmal irgendwann einführen. Gut, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, das weiß keiner mehr, aber...
Dass wir zu wenig Schilder für das Tempolimit 130 haben. Was wir ja aber genug haben, sind Schilder für Tempolimit unter 50, also 20, 30, 40 oder 50 innerhalb ganz verschiedener Orte. Wenn man so übers Land fährt, dann hat man viel Abwechslung, sage ich jetzt mal.
Ach du, alles gut. Ich bin ja durchaus dafür zu haben, dass man sagt, in Innenstädten nur noch Tempo 30. Warum nicht? Also, dann gibt es so ganz spezielle Ausfallstraßen.
Naja, aber die Frage müsste ja zuerst sein, warum? Warum nicht wäre ja immer dann, also diese Frage, warum muss ja immer der liefern, der was neu machen will, und 50, genau, ist das Normale?
Genau.
Und da muss jemand jetzt sagen, warum 30? Und dann sagen sie immer, ja, wegen CO2. CO2 stimmt schon mal nicht, denn wenn 30, bei 30 wird mehr CO2 verbraucht als bei 50.
Echt? Wusste ich gar nicht.
Klar, also es gibt eine ideale Geschwindigkeit, die ist 90, bei der wird am wenigsten CO2 pro Kilometer verbraucht. Und ist ja auch klar, also je langsamer ein Auto dann fährt, desto, der Motor läuft ja trotzdem, von 10 auf 20 läuft er ja nicht doppelt so hart oder doppelt so heiß sozusagen, sondern weniger. Das heißt, da spart man schon mal nichts, ist schon mal ein Bullshit-Argument. Zweitens, die Autos, also die Lautstärke. Ja, nun ist ein Auto auch laut, wenn man einfach im Stau steht, weil was mit 30 ja öfter passiert als mit 50, gerade in Stoßzeiten, wenn es nur eine Dorfdurchfahrt zum Beispiel gibt, ja, dann ist man ja mit 50 einfach schneller durch, und mit 30, wenn da eine Kleinigkeit passiert, wenn da irgendwie zäh fließender Verkehr ist, dann ist es sofort ein Stau.
Ja gut, okay, also ich bin kein Verkehrsexperte, ich halte es nur zum Beispiel in belebten Innenstädten, wie zum Beispiel der Stadt Magdeburg, Innenstadt der Stadt Magdeburg, sofern man das so als bezeichnen kann. Berlin hat ja ungefähr 7 Innenstädte mindestens,
ja,
also so Kieze halt. Da könnte ich mir das halt definitiv vorstellen.
Und keine davon ist so sehenswert, dass man mit weniger als 50 dran vorbeifahren sollte.
Gut, das ist jetzt auch wieder ein Argument. Die autofreie Innenstadt, das ist ja auch was, worüber man diskutieren könnte, bin ich auch nicht unbedingt dagegen. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, also gar nicht, weil ich immer mit dem Auto in Magdeburg bin. Ich fahre manchmal aus Prinzip Straßenbahn, einfach weil es mir Spaß macht, was ja auch schon pervers
ist. Der Einzige.
Ja, ja, genau. Aber wir waren beim Thema Bürokratie. Lass mal ganz kurz, was eines der bürokratischsten Dinge in meinen Augen ist, ist, wenn wir in der letzten Folge was falsch sagen und das dann in der nächsten Folge korrigieren müssen.
Mhm.
Hast genau, du da was?
Da habe ich was. Ich habe nämlich aus Versehen zwei amerikanische Vizepräsidenten verwechselt. Ist vielleicht dir nicht aufgefallen, aber es wäre ungerecht, wenn ich das jetzt so stehen lassen würde. Also ich habe
selbstverständlich.
Ich habe als einen Vizepräsidenten von Herrn Nixon, nämlich den Vorgänger von Ford, habe ich Nelson Rockefeller genannt. Der war aber später, das war dann Fords Vizepräsident. Der also dann auch nicht, so wie Ford selber, hatten wir letzte Folge geklärt, es waren die zwei einzigen Vizepräsidenten, die nicht vom Volk gewählt wurden, sondern später vom Senat nachnominiert wurden. Und
Ford's wie ist das eigentlich? Also du hast auf dem Wahlzettel
ganz kurz,
die beiden...
Ganz ja, kurz, der eigentliche, der 1973 also zurückgetreten ist, der hieß Spiro Agnew und das war irgendein Korruptionsverdacht. Unabhängig, ganz unabhängig von der schon laufenden Watergate-Affäre, die dann später sein Chef auch dahin gerafft hat. Und deswegen war das sehr ärgerlich, weil das war, der Vizepräsident ist ja dazu da, um den Präsidenten zu ersetzen. Das war das einzige Mal, wo jemand ja zurücktrat, ganz oben. Und der, der folgen konnte, war dann sozusagen ausgetauscht. Ein bisschen schade, aber übrigens, apropos Rockefeller, Klaas Clever, den du ja auch kennst aus natürlich. Den berühmten lustigen Taschenbüchern. Klaas Clever heißt im amerikanischen Original John D. Rocker Duck, weil er ja auch reicher Typ ist. Und der ist 1961 erfunden worden von Karl Barks natürlich, klar.
Und, persönlich, ja.
Genau, der tauchte in irgendeiner Geschichte auf und sah natürlich noch gar nicht so aus wie der heutige Klaas Clever. Den nannte er dann John D. Rocker Duck und diese Figur tauchte dann bei Barks nie wieder auf und in den anderen Comics auch sehr, sehr spät dann wieder neu.
Warum? War Monisack zuerst oder?
Nee, Monisack ist auch nicht von Barks, der kam später, der wurde viel, ich glaube, der wurde erfunden für die DuckTales, die dann in den 80ern.
Den gab es vorher gar nicht?
Ich glaube nicht.
Ach Gott.
Wenn doch, müsste ich es nächste Woche nachliefern. Aber wir sagen mal nein. Nee, und diese Figur tauchte nicht mehr auf. Warum? Weil nämlich genau 1961 gab es einen berühmten Unglücksfall. Da gab es einen Spross dieser Familie, der selber nichts taugte. Michael Rockefeller. Und der ist ertrunken. Und das war so in den Medien, trauriges Schicksal und so weiter, dass man gesagt hat, so jetzt können wir die Figur jetzt gar nicht mehr auftauchen lassen. Und die ist dann irgendwie auch verschütt gegangen. Also eine kleine Anekdote zum Namen Rockefeller.
So, okay.
Jetzt darfst du.
Okay. Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen will. Achso, ja, nein, vorhin hatte ich bloß gefragt. Also das heißt, auf dem Wahlzettel steht der Name und der Name des Vizepräsidenten. Die stehen immer zusammen, aber du machst nur ein Kreuz quasi.
Genau.
Weil du sagst, vom Volk gewählt. Weil das ist, stimmt ja nicht so. Eigentlich wählst du ja nur den Präsidenten.
Ja, man und wählt sogar halt nur die Wahlmänner. Aber, und die
stimmt, man wählt eigentlich sogar nur die Wahlmänner.
Die geben dann wiederum getrennt ihre Stimmen für Präsident und Vizepräsidenten ab. Da gibt es dann zwei verschiedene Wahlgänge. Aber das Volk hat nur einen Wahlgang, ja.
Apropos Wahlgänge, bei uns war das ja gestern so, also wir waren ja wirklich 11 Mitglieder und es war fast immer 11-0, also 11 Ja-Stimmen, keine Enthaltung.
Da ist natürlich eine geheime Wahl noch sinnloser als ich schon, wenn man...
Ja, wir müssen, also ich habe wirklich gesagt, können wir das nicht, nein, wir müssen und das verstehe ich auch, obwohl das auch wieder Bürokratie ist, in großen Ortsvereinen, wenn es darum geht, dass der langjährige Ortsvereinsvorsitzende sagt, ja, natürlich bin ich Listenplatz 1 für die Wahl, dass sich dann natürlich keiner traut zu sagen, nee, ich würde aber auch gern. Wenn du aber geheim wählst, kannst du sagen,
und nicht mal sozusagen die Meinung äußern, dass man bitte geheim abstimmt. Das ist ja oft so, in verschiedenen Satzungen steht ja drin, wenn ein Mitglied es verlangt, dann muss geheim abgestimmt werden.
Und dann weiß man ganz genau, weil es die einzige Nein-Stimme ist, wer es war.
Ja, und das ist halt so dieses DDR-Prinzip, warum die Wahlen in der DDR ja auch nicht geheim waren, aber beziehungsweise offiziell schon. Also da steht eine Urne, du darfst gern rein. Nee, also nicht Kabine. Eine Urne. Entschuldigung, genau. In die Urne kommt man dann später, wenn man was falsch gemacht hat. Genau, da steht eine Kabine, die war aber immer leer, weil die Leute ja da nicht rein wollten, weil dann heißt es, okay, die bringen dann eine von den paar Nein-Stimmen, die es gibt. Wobei es gab ja immer Nein-Stimmen in der DDR. Die waren ja auch vorgesehen. Also immer ungefähr ein halbes Prozent ist erstmal nicht zur Wahl gegangen. Und von der Wahlbeteiligung war dann immer ein halbes Prozent dagegen.
Aber das habe ich sowieso nicht verstanden.
89 bei der letzten Kommunalwahl, die wurde ja gefälscht, weil sich Bürgerrechtler in die Wahllokale als Wahlbeobachter gestellt haben. Und dann hatte Krenz als oberster Boss der Wahlen, hat ja schon gesagt, okay, ich gehe hier auf das Volk zu und mache jetzt sage jetzt, dass es über 1% Ungültige gibt. Da gab es schon Ärger von Honni oben, aber es wurde nachgewiesen, dass diese Zahl natürlich, es ist ja klar, dass die natürlich gefälscht waren und es ist auch so absurd, dass man einfach sagt, okay, aber 98 will ich unbedingt überschreiten statt 99. Ja,
ja. Aber weil du jetzt sagst, nein, stimmt, das ist ja Quatsch, es gab gültig oder ungültig, weil du hast ja kein Kreuz gemacht auf dem Zettel. Du hast den Zettel genommen, da standen Namen drauf, dann hast du den zusammengefaltet, ohne irgendwas damit zu machen und hast ihn in die Urne gesteckt. Und genau. Dann ein unbeschriebener Zettel in der Urne, galt die Liste der Nationalen Front, da standen also 60% SPD, 20% CDU oder so, keine Ahnung, wie die genauen Verhältnisse sind, weiß ich
SED
nicht mehr.
SED meinst du nicht, SPD gab es ja nicht.
SED, natürlich, ja. So, und die ungültigen Stimmen kamen halt zustande, wenn jemand einen Kulinamen und ein Kreuz durch die Liste macht oder bestimmte Namen durchstrich oder so. Was aber Quatsch ist, weil dann war das Ding einfach ungültig.
Genau.
Also du hattest ja keine Wahl. Egon Krenz hat das ja im Nachgang selber als Faltpapieraktion bezeichnet. Und das war es auch. Und das Lustige war, es gab aber trotzdem eine Wahlpflicht. Das heißt, wenn du sonntags keine Zeit hattest, sind die zu dir nach Hause gekommen. Mit der Urne unterm Arm. Genosse, was ist denn mit Wählen?
Ich glaube, es gab nicht mal in der Verfassung oder im Wahlgesetz gab es nicht mal die Wahlpflicht, aber sie war halt, das war ja auch in anderen sozialistischen Diktaturen so, also tatsächlich, die kamen dann nach Hause oder beziehungsweise man wurde dann aufgeschrieben, warum hast du nicht gewählt und so weiter. War mehr oder weniger so ein Zwang.
Genau.
So, jetzt sind wir aber ganz schön weit weggekommen von allem, was wir haben.
Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja diese Woche eh nichts. Ich meine, falls ihr mal einschlafen wollt, Donald Trump und Joe Biden haben jetzt offiziell alle bestätigten Wahlmänner zusammen. Das heißt, die beiden sind noch nicht offiziell, aber jetzt, sind die offiziellen Parteitage, wo die gekürt werden?
Im August dann.
Genau. Ja, also da werden die beiden zu den Präsidentschaftskandidaten ihrer jeweiligen Parteien ernannt. Es sei denn, bis dahin erledigt sich irgendwas biologisch.
Ja. Genau, also
und dann wird es Michelle Obama.
Aber ich will noch gern ein Land ansprechen, wo es wenig Wahlen gibt oder gar keine, seit vielen Jahren. Haiti, das ist ja auch so ein Beispiel, wo man denkt, da bin ich dann doch froh, dass ich in Berlin wohne, wo man eine Wahl also auch mal zwar doppelt machen, aber in Haiti werden immer Wahlen angesetzt und immer verschoben. Also da ist
sagen wir mal so, in Haiti ist aber das Wetter besser, größtenteils.
Das Wetter von oben ja, aber von unten wackelt es manchmal. Ja. Also es ist tatsächlich ein Trauerspiel. Vor 3 Jahren ist ja der Präsident, der letzte gewählte Präsident, ist ja ermordet worden. Und seitdem gab es dann, kurz danach gab es Software, folgt danach, weil die Verfassung da auch nicht besonders eindeutig ist. Beziehungsweise der muss dann vom Senat irgendwie gewählt werden. Und das Problem ist, dass der ja auch schon lange nicht mehr gewählt wurde, sodass er kaum noch Mitglieder hat. Und dieser Typ
aus biologischen Gründen.
Genau. Und die sind teilweise im Ausland. Und der jetzige Präsident ist auch zufällig im Ausland, in Kenia, um dort für Truppen, für diese ganzen Bekämpfung der Unruhen zu werben. Und er kommt nicht mehr ins Land. Der ist jetzt zurückgetreten und der jetzige Ministerpräsident wird jetzt quasi auch wieder aufrücken, obwohl ja schon lange eine Wahl sein müsste. Und ich habe mir mal die Geschichte Haitis genauer angeguckt. Das Land gibt es ja seit über 200 Jahren. Es ist eins der wenigen Länder mit schwarzer Bevölkerung, die schon seit dem 19. Jahrhundert unabhängig sind.
Ja? Ganz kurz, Haiti ist quasi die andere Seite der Dominikanischen Republik oder die ist Linke. Tahiti?
Fahren wir nach Tahiti. Da musst du nach Haiti nochmal dreimal so lang weiterfahren.
Also Haiti ist die andere Hälfte der Dominikanischen Republik.
Genau,
ne?
Und Tahiti gut. ist im Pazifik.
Okay, keine Ahnung, Tahiti, Haiti, das ist ja quasi, das ist ja ein Anagramm. Ist es ein Anagramm? Ja.
Nee, ist es nicht.
Okay, egal.
wo käme das, das T kommt ja zweimal vor.
Und stimmt, das, Tahiti,
ja, ansonsten schon. Ja, also jedenfalls interessantes Land. Es gab in Haiti bereits 24 verschiedene Verfassungen, von denen auch manche dann sozusagen abgeschafft und dann später nochmal wieder eingesetzt wurden nach einem Regierungswechsel. Und dann gab es insgesamt 43 offizielle Präsidenten und dann nochmal 16 Präsidenten, die also sozusagen nur übergangsweise, also ja, waren. Und von diesen Präsidenten waren 11 insgesamt auf Lebenszeit. Das war früher im 19. Jahrhundert üblich in Haiti, dass man sagte, wer jetzt Präsident ist, der wird einfach automatisch auf Lebenszeit.
Na, so königmäßig.
Genau. Gab es auch, die dann Präsident auf Lebenszeit waren und das war nicht genug. Ja? Die wollten dann Kalif sein, anstatt des Kalifen, beziehungsweise Kaiser. Also es gab zwei Kaiser und zwei Könige.
Ich kenne nur den Kaiser von Mexiko.
Oh, es gab in ganz Lateinamerika gab es öfter mal Könige und Kaiser. In Brasilien auch und in oder was auch immer. Also jedenfalls die. Und wie gesagt, Präsidenten auf Lebenszeit, es ist jetzt nicht so, wie man denken würde, so als Lebensversicherung, beziehungsweise es ist eher eine Todesversicherung. Also sozusagen, wer Präsident auf Lebenszeit wurde, hatte danach eine sehr, sehr kurze Lebenserwartung.
Ja, das ist ja auch, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja genau wie bei Superheldengeschichten. ja, nein, pass auf, Superman ist ja eigentlich untötbar, aber keiner ist so in Lebensgefahr wie Superman, weil gerade weil man ihn nicht töten kann, steht er ja unter extremster Leben und wird ständig versucht umzubringen. Also so sehe ich das. Also verstehst du? Also mein Leben ist sicherer als das von Superman, obwohl ich nicht seine Superkräfte habe.
Ja, so gesehen ja auch. Also der berühmteste Fall war ja Siegfried mit dem Blatt.
Blättle
auf der Schulter.
Genau.
Wo er in Drachenblut gebadet wurde und nur eine Stelle war, des Körpers war unbedeckt und genau da stieß dann sein, wie hieß der andere?
Hagen von Tronje.
Genau.
Der übrigens, als das Nibelungenlied auch, als der Held galt der Geschichte. Hagen von Tronje war der eigentliche Held. Ja, weil damals die Königstreue über persönliche Bindungen gestellt wurde.
Ja. Ja,
und er im Auftrag seines Königs Gunther gehandelt hatte, oder von Krimelt, aber ich weiß es auch nicht mehr.
Das war ja der Grund, warum es Sagen oder Märchen oder auch später so Muritaten gab, immer die Treue der Untertanen sicherzustellen durch möglichst schaurige Geschichten, wie es den Leuten ergeht, die sich nicht dran halten. So, jedenfalls also 11 Präsidenten auf Lebenszeit, davon sind eigentlich nur 3 tatsächlich ohne künstliche Verkürzung ihres Lebens bis zum Tod quasi Präsident geblieben. Also tatsächlich ein sehr absurder. Und es gibt in der Verfassung von Haiti gibt es eine Bestimmung, die sagt, die Wahlen haben dann und dann stattzufinden, also immer am letzten Sonntag im Oktober. Darfst mal raten, wie oft tatsächlich in den letzten Jahrzehnten eine Wahl auch tatsächlich an diesem genau vorgeschriebenen Termin stattfand.
Ich würde sagen, gar keine, wenn du schon so arrogant
ja,
fragst.
Ja, vielleicht wenn man großzügig ist, zweimal, einmal wurde sie abgebrochen und später nochmal wiederholt, aber immerhin. Und die Amtszeit beginnt immer am 7. Februar und endet quasi 5 Jahre später, beziehungsweise wenn einer nachrückt oder wenn zum Beispiel am 7. Februar das Ergebnis noch nicht feststellt, gilt trotzdem der als Amtsbeginn und dann so. Und früher war es ein anderes Datum, das sind so geschichtliche, quasi wichtige Daten in der Geschichte, deswegen 7. Februar. Da war 1986 der Sturz des tatsächlichen, auch eines Präsidenten auf Lebenszeit, Duvalier. Jedenfalls, wie oft in dieser 200-jährigen Geschichte eine Amtszeit genau von dem vorgeschriebenen Datum bis zum nächsten vorgeschriebenen Datum dauerte, habe ich auch mal rausgesucht und es waren insgesamt, also von 200 Jahren, 7 Amtszeiten gingen genauso, wie sie in der Verfassung stehen. Also es ist im Grunde nur ein Serviervorschlag, so eine Verfassung. Ich finde es aber interessant,
kann man Haiti trotzdem als Demokratie bezeichnen? Naja, das ist ja die Frage. Also es gibt ja diese Indexe, aber...
Also es ist einfach ein Land, das enorm Pech hatte, weil halt, ja, wie in vielen Dritte Weltländern, immer der an der Macht ist, der will ja demokratisch an die Macht gekommen sein oder kommen und dann aber möglichst, ja, dann bin ich ja aber Präsident auf Lebenszeit. Ja. Mhm. Der Regierungswechsel danach ist immer, das ist ja immer der Gradmesser für eine Demokratie. Das sei auch allen gesagt, die sagen, die AfD ist doch eine demokratische Partei. Ja, die nächste Wahl ist nämlich nicht in Gefahr, sondern die übernächste.
Also das sagt mein Bruder auch immer, wählen Sie nicht die AfD? Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie wählen, aber wählen Sie bitte eine Partei, die Sie auch wieder loswerden können.
Ja, so ähnlich. Und deswegen, das ist schon mal ein Problem. Dann ständige, also es gab immer Bürgerkriege natürlich und auch Interventionen. Die USA haben da ein paar Jahrzehnte lang einfach den auch offiziell quasi den Staat geführt. Oder vor allem die Zentralbank. Und das ist im Grunde nie auf die Beine gekommen. Das einzige Mal, als wirklich mehr oder weniger Stabilität war, waren die zwei Duvaliers, also Vater und Sohn, diesen Papa-Doc und Baby-Doc. Baby-Doc deswegen, weil er mit 19 Jahren seinem Vater dann nachfolgte. Also das ist tatsächlich, war die einzige Zeit, aber die ist natürlich auch jetzt nicht so rosig abgelaufen, aber zumindest waren die dann auch mal paar Jahrzehnte in Folge im Amt. Naja, diese Armut, dass man es gewohnt ist, dass einfach nie irgendwas klappt, ja, und dann kam 2010 noch das Erdbeben dazu, wo bis heute noch quasi noch nichts wieder aufgebaut ist, trotz UNO, trotz allem, also ich glaube auch wirklich, das lässt sich, ja, also Partnerstadt von Berlin, gepunkt.
Aber schönes Wetter.
Okay. Ja. Aber es wird ja jetzt hier auch wieder frühlingshaft. Und
ich hoffe das sehr. Muss heute Morgen schon mal kratzen.
Damit können wir euch entlassen, beziehungsweise ich habe noch einen kleinen Lichtblick.
Ja, bitte, Tim.
Im doppelten Wortspielsinne, denn das Statistische Bundesamt hat letzte Woche bekannt gegeben, dass 2023 das erste Jahr in der deutschen Geschichte war, in dem mehr Ökostrom als konventioneller Strom in Deutschland produziert wurde. Also mit 56% Ökostrom, also alles vor allem Wind, aber natürlich
also
auch
regenerativ.
Sonne, genau, und auch Wasser teilweise. Also genau, und das ist natürlich auch interessant, es sei allen gesagt, die sagen, ja, zurück zur Atomkraft, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen, brauchen wir eben nicht. Und genau. Es geht weiter bergauf, trotz aller Krisen. Und kann man auch.
Aber da möchte ich, ich an der Stelle vielleicht nochmal abschließend diesen Brandenburger zitieren, der vor 20 Jahren war das, glaube ich, in Brandenburger Abendschau, also RBB oder damals ja noch ORB, interviewt wurde und sagt, was er von den neuen Windrädern hält. Fick Scheiße. Der Windräder sieht ja kacke aus. Naja, aber dann lieber ein Kohlekraftwerk. Nee, das macht da bloß Dreck. Den will ich hier auch nicht haben. Also sind sie dann eher für Atomkraft. Was ist hier verstrahlt? Das sehe ich ja überhaupt nicht. Und dann sagte die Reporterin, die muss neu gewesen sein, stellte dann die freche Frage: Ja, entschuldigen Sie mal, wo soll denn Ihr Strom dann herkommen? Ja, da muss die Wissenschaft sich halt mal was einfallen lassen. Gibt doch genug Wissenschaftler auf der Welt. Und das ist Brandenburg, meine Damen und Herren. Das ist Brandenburg. Ja,
ja, und damit entlassen wir euch. Besucht Brandenburg, besucht auch Sachsen-Anhalt oder
Wenn ihr uns besuchen wollt, macht es bitte auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de oder schreibt uns an luke@hengstmanns.de. Ich habe gerade wieder ein Spam-Feedback gelöscht. Also wenn ihr richtiges Feedback schreiben wollt, bitte an luke@hengstmanns.de.
Nee, aber weißt du, es ist auch beruhigend. Wenigstens die Spam-Bots hören uns sehr, sehr aufmerksam und sehr, sehr regelmäßig. Oder empfehlt uns auch weiter. Also wenn jemand sagt, ich habe einen, der von Politik überhaupt keine Ahnung hat und den muss mein Nachbar mal unbedingt hören.
Habe ich gestern bei der Ortsvereinssitzung, haben wir jetzt zumindest zwei Mitglieder, hören jetzt zumindest unseren Podcast. Ja, dann nehmt mal den, da geht es um Politik.
Und um euch meistens, um den SPD-Ortsverein Egeln geht es eigentlich jede Woche.
Egelner Mulde bitte. SPD-Ortsverein Egelner Mulde.
Genau. Ja. Also dann schöne Woche noch und bis nächsten Donnerstag dann wieder regulär. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.